meine, Bäume pflanzen, das ist eine super Sache, aber es hängt da viel mehr damit zusammen. Wir wollen diesen nachhaltigen Lifestyle, mit diesem Lifestyle inspirieren, möglichst viele Leute erreichen. Und wir sind der Meinung, dass wenn jeder ein bisschen etwas Gutes tut oder sich Mühe gibt, nachhaltiger zu leben, muss nicht komplett nachhaltig sein, aber dass jeder ein kleine Schritte macht, dass das im Endeffekt einen riesen Impact haben kann.
Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Schon in ihrer Kindheit haben sich Nicolas und Robin durch ihre Aktivitäten als Pfadfinder mit der Natur verbunden gefühlt und ihre Idee war es, ein Projekt umzusetzen, mit dem sie etwas an die Umwelt zurückgeben können. Mit ein paar Mützen und einer Tourensack-Kollektion fing alles an und heute stehen die beiden erfolgreichen Gründer hinter der Schweizer Marke Nikin, die für einen gesunden und bewussteren Umgang mit der Umwelt steht. Für jedes verkaufte Produkt von Nikin wird ein Baum gepflanzt und mit ihrer fair produzierten Kollektion möchten sie andere Personen dazu inspirieren, ebenfalls einen nachhaltigen Lebensstil zu führen. Hör dir diese Folge an, wenn du mehr über die Werte und Missionen von Nikin erfahren möchtest und wie sie mit ihren nachhaltigen Produkten einen Standard festlegen möchten. Viel Spaß damit! Hallo Nicolas, hallo Robin, herzlich willkommen zu meinem Podcast für Fashion Talk.
Hallo Sabine, danke hallo. Für die Einladung.
Sehr gerne. So, ich möchte, dass ihr euch erstmal am besten vorstellt, wer ihr seid, was ihr macht und wo ihr herkommt.
Gerne. Ich bin Nicolas. Ich bin einer der beiden Gründer von Nikin. Das ist eine Schweizer Kleidermarke, die für das verkaufte Produkt einen Baum pflanzen lässt. Seit 2016 konnte damit schon über 500.000 Bäume pflanzen lassen und möchten auch nachhaltige Mode produzieren, wo wir eine gute Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und Sozialem finden möchten. Und sind vor allem online gewachsen, haben einfach nebenbei das mal gestartet und wurde immer mehr und mehr draus. Und ja, sind wir hier.
Robin, hast du was dazu zu fügen?
Nein, eigentlich nicht so viel. Ich bin Robin, der andere Mitgründer von der Marke Nikin. Wir kennen uns schon seit wir Kinder sind. Und das wurde so ein Herzensprojekt. Und jetzt ja, können wir hier Vollzeit arbeiten, was mega schön ist.
Ja, vielleicht noch wichtig zu sagen, wir beide kennen uns lange, aber wir sind auch in der Pfadi, sagen wir Schweizerdeutsch, wir waren Pfadfinder, waren gemeinsam im Pfadfinderlager und haben da eigentlich unseren gemeinsamen starken Bezug zur Natur dann hinbekommen. Nebst auch noch Snowboarden in den Bergen etc., aber vor allem Pfadfinder sein war, was so die Naturverbundenheit von uns.
Ja, und Textilien, wie seid ihr dazu gekommen? Also das ist jetzt nicht ganz so typisch, würde ich mal vermuten.
Ja, also eigentlich beide null Background mit Textilien. Mhm. Wir achten, dass wir uns so kleiden, dass es uns selber gefällt und wir uns wohl darin fühlen, aber eigentlich der Background, da kam nirgendwo Textilien vor. Das hat sich so ergeben beim Gründen dieser Firma. Und da sind wir auch ein Stück weit reingerutscht, haben da sehr vieles selber uns aneignen müssen, dürfen. Und wir haben in den letzten 5 Jahren extrem viel über Textilien und Mode mitbekommen, natürlich.
Und dann vielleicht auch spannend, ganz kurz vielleicht spannend zu sagen, ist auch, zu Beginn haben wir einfach Wintermützen gemacht und wollten einfach Natur was zurückgeben und haben Bäume pflanzen lassen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Ahnung, was nachhaltige Mode überhaupt bedeutet. Das kam dann erst nachher auf Feedback von Kunden im Stil von, schön, dass ihr Pfadfinder Bäume pflanzt, aber produziert doch lokaler, bessere Materialien, macht nachhaltige Mode. Und so ganz blöd gesagt haben wir dann gegoogelt, was das genau bedeutet und dann gesehen, es geht um verschiedene Dinge, es geht eben um Materialien, es geht um CO2-Ausstoß, um lokale Produktion, um viele weitere Dinge. Und dann haben wir aber gesehen, dass es vor 5 Jahren noch sehr viele Brands gab, die unserer Meinung nach ziemlich teuer waren, aber dafür nachhaltigere Mode waren. Das hat uns irgendwie gestört, weil wir junge Leute ansprechen wollten. Deswegen haben wir seit Beginn auf diese Balance gesetzt, eben zwischen Ökonomie, Preis, aber auch Ökologie und auch Sozialem etc. Und es ist teilweise gar nicht so einfach, das in Einklang zu bringen. Aber ja, so kam das dann.
Okay, ja, also kam jetzt auch so ein bisschen rüber, fand ich, dass so die Nachhaltigkeit so ein bisschen nachgerutscht ist dann, ne? Ihr habt erst mal angefangen und dann gehört, okay, was kann man da noch machen im Bereich nach? Also ihr habt nicht gesagt, okay, wir machen jetzt ein Fair-Fashion-Label auf von Anfang an, sondern habt das so letztendlich irgendwie Step by Step mit eingebunden.
Genau, aber was schon seit 3 Monaten nach dem Start kam, das dann eigentlich ins Herz von Nikin. Aber es war nicht der Grund, warum wir gestartet haben, muss man offen ehrlich sagen. Es ging wirklich um die Natur, um die Umwelt. Wir wollten Produkte machen, die nicht einfach Produkte sind, sondern noch zusätzlichen Nutzen haben.
Ja,
Ja. Genau.
genau.
Haben auch relativ schnell dann gelernt, dass Nachhaltigkeit ein Riesenprozess auch ist und nicht, man kann nicht von einem auf den anderen Tag nachhaltig sein. Man muss irgendwo beginnen. Das haben wir auch so gemacht und immer weiter in diese Richtung entwickelt, bei allen Neuentwicklungen geschaut, was kann noch nachhaltiger sein, welche Materialien passen und auch bestehende Produkte begonnen zu optimieren, nachhaltiger zu gestalten. Aber ja, ich glaube, von Anfang an perfekt nachhaltig sein, das ist fast unmöglich und irgendwo muss man beginnen. Je mehr das da mal irgendwo starten, umso schöner. Und manchmal auch ein bisschen schade, auch die Firmen, die nachhaltig sein wollen oder erste Schritte in diese Richtung machen, wird dann oft auch anderes vorgeworfen, dass sie viel zu wenig machen, sie könnten noch viel mehr, aber dass das Ganze ein Riesenprozess ist und jeder, der mal in die Richtung startet, eigentlich schon mal was Gutes tut.
Hast du absolut recht, Robin. Das ist auch ein ständiger Prozess. Man ist auch nie fertig damit, weil du
Genau.
kannst ja immer etwas verbessern, ne? Und genau, also das finde ich dann auch manchmal ein bisschen unfair, wenn man dann sagt, ja, okay, der und der macht jetzt dieses und jenes, aber er macht nicht das und das. Und genau, jeder Schritt in die richtige Richtung hilft auf jeden Fall schon mal. Also, und ihr habt euch dann, also mit den Bäumenpflanzen habt ihr euch ja gleich beschäftigt. Und was ist da so euer Ziel mit? Also, ich kenne es jetzt von anderen Marken auch genau, um halt den CO2-Ausstoß zu kompensieren. Oder was habt ihr euch dabei gedacht? Oder was war euer Ansatz, dass ihr euch ausgerechnet dafür entscheidet, halt pro Produkt irgendwie einen Baum zu pflanzen?
Also ich glaube, wie gesagt, es ist in unserer Vergangenheit als Pfadfinder, haben wir auch da schon Bäume gepflanzt und waren viel in der Natur. Aber wieso wir uns für Bäume entschieden haben, ist, weil wir eben einfach irgendwas Zusätzliches, das Sinn macht, in ein Produkt reingeben wollten. Und Bäume fanden wir toll, weil es nicht nur um CO2-Reduktion geht, sondern Bäume hatten einen positiven Impact, abhängig vom Projekt auf natürlich die Natur, aber auch auf die Tierwelt, aber auch auf die Wirtschaft und die Menschen. Also beispielsweise gibt es Projekte, wo Früchtebäume in nicht in Afrika, in Indien zum Beispiel haben schon pflanzen lassen, wo dann nach X Jahren die Ernte der Früchte irgendwie $10 der anderen Lokalbevölkerung zurückgibt. Wir haben Projekte unterstützt, wo in Bornu-Gebieten in Indonesien Lebensraum den Orang-Utans zurückgegeben wird, etc. Das ist das Schöne an Bäumen, dass es so viele verschiedene Projekte gibt, dass es nicht immer nur um CO2 geht, wo viel Gutes getan wird. Und deswegen fanden wir das eine gute Idee. Und wollten uns einen Beitrag dazu leisten, ja.
Habt ihr noch andere nachhaltige Kernelemente, die ihr euch so habt ihr oder habt ihr auch irgendwie eine Manifest oder irgendwie eine Roadmap, wo ihr sagt, okay, das sind unsere Kernelemente, die haben wir schon umgesetzt oder die wollen wir noch umsetzen, die sind uns wichtig, wenn wir halt über nachhaltige Mode reden.
Genau, also wir haben einiges, was wir machen. Einerseits produzieren wir praktisch alles in Europa, versuchen hiermit die Lieferwege zu verkürzen. Wir verschicken platzsparend, das heißt, wir haben verschiedene Boxgrößen und es hat bei uns eigentlich praktisch nie wirklich Luft drin. Es ist praktisch, oder nicht, es ist alles eigentlich plastikfrei. Wir benutzen keinen Plastik. Nicht nur beim Versand, sondern auch bei den Waren, die wir bekommen. Also zum Beispiel die Polybags bei den T-Shirts, die haben wir eigentlich schon seit Beginn an nicht gewollt und hatten sie auch nicht. Intern recyceln wir alles, verschiedene Plastikarten hatten schon ja, als erster Schritt in Richtung Zirkulärwirtschaft gemacht, indem wir Produkte hatten, die aus Schnittabfällen gemacht worden sind. Was noch? Vielleicht hast du auch noch Punkte, also
Ich
dann.
glaube, hier ist so Kernelemente neben den Bäumen pflanzen. Es geht bei uns schon lange nicht mehr nur um den Baum. Ich meine, Bäume pflanzen, das ist eine super Sache, aber es hängt da viel mehr damit zusammen. Wir wollen diesen nachhaltigen Lifestyle, mit diesem Lifestyle inspirieren, möglichst viele Leute erreichen. Und wir sind der Meinung, dass wenn jeder ein bisschen etwas Gutes tut oder sich Mühe gibt, nachhaltiger zu leben, muss nicht komplett nachhaltig sein, aber dass jeder kleine Schritte macht, dass das im Endeffekt einen riesen Impact haben kann. Und das ist sicher ein Kernelement, neben den Bäumen pflanzen, möglichst viele Leute zu erreichen mit dieser Philosophie, mit diesem Mindset, um da eigentlich fast noch einen größeren Output zu erreichen als mit den Bäumen pflanzen.
Ja, stimmt, das hast du eigentlich gut gesagt, weil wir glauben echt daran, dass wenn jeder etwas macht, das in der Masse schlussendlich einen größeren Impact hat, wie wenn wenige viel machen. Heißt aber nicht, dass es nicht gut ist, viel zu machen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen unser Ansatz, wo wir vor allem auch andere inspirieren wollen. Und
vielleicht noch ein weiteres Kernelement ist, als wir sahen oder uns entschieden haben, wir wollen nachhaltige Mode machen, haben wir auch gesehen, dass es gab schon nachhaltige Brands, aber die waren oft sehr teuer oder ja, nicht für die Masse gedacht. Und wir wollen diese Nachhaltigkeit auch ein Stück weit massentauglich machen, wollten schlichte Designs machen, die sich jeder kaufen kann und auch zu einem fairen Preis für den Endkonsumenten schlussendlich anbieten, dass sich auch jeder oder die meisten Leute nachhaltige Mode leisten können.
Genau, und auch wenn wir Marketing machen, natürlich, wir müssen ja auch wachsen, wenn wir genauso im Podcast wie jetzt oder auch sonst in Interviews sagen wir auch immer wieder, dass eigentlich das Nachhaltigste wäre, nicht bei Nicken zu kaufen, sondern gar nirgends und einfach die bestehenden Kleider so lange zu verwenden, wie es geht. Nichtsdestotrotz, wenn man sich was kauft, dann etwas, das eine gute Qualität hat und es würde uns freuen, wenn es bei uns natürlich ist.
Na klar. Und wie kommuniziert ihr dann mit euren Kunden? Also was gebt ihr denen so für Infos mit, dass ihr die davon überzeugt, okay, Niki macht faire Mode, die für dich genau passend ist. Habt ihr da irgendwie eine besondere Strategie oder eine besondere Methodik, die ihr da einsetzt?
Wir sind auch ziemlich aktiv auf Social Media und haben sehr viele verschiedene Content. Wir haben einen Blog pro Monat, haben etwa 10 Blogs, die wir haben, mit verschiedenen Tipps wie nachhaltiger Geschenke, auch erklären, was die Unterschiede sind von Biobaumwolle zu normaler Baumwolle etc. Und sonst versuche ich auch möglichst transparent zu zeigen, was hinter der Produktion steckt. Wir besuchen Hersteller, wir erklären und zeigen auch, wie und warum Bäume gepflanzt werden. Also wir versuchen eigentlich da einen Mix zwischen Tipps und Inputs geben versus einfach zeigen, wie es jetzt bei uns ist, zu finden und setzen da einfach auf ziemlich viel Content.
Mhm. Ja. So apropos Transparenz, wo produziert ihr in Europa? Habt ihr?
Hauptsächlich in Europa, ja. Und da haben wir diverse Produktionsorte. Der größte Teil ist in Portugal, wo wir die ganzen Kleiderprodukte herstellen lassen. T-Shirt, Hoodie, Sweater, Hosen etc. Auch Schuhe haben wir in Portugal hergestellt. Wir haben aber auch andere Herstellerländer wie Lettland zum Beispiel. Da kommen unsere Socken her. In Polen unsere Wintermützen. Italien Sonnenbrillen. Also es kommt alles so ein bisschen rund um die Schweiz. Auch in Deutschland haben wir ein, zwei Produzenten. Aber der größte Teil ist schon Portugal, weil wir ja auch eher ein Fashion-Brand sind und sehr viele Bekleidungsartikel haben.
Und Nikin ist ja nun auch seit letztem Jahr GOTS, also nach dem Global Organic Textile Standard, zertifiziert, ne?
Seit 2019
Stimmt, ihr seid wieder rezertifiziert worden letztes Jahr, ne?
Genau, also wir sind eigentlich konstant zertifiziert seit 2019. Es gab da mal einen Wechsel von unserer Zertifizierungsstelle. Da gab es mal so kurzfristig einen Unterbruch, aber mit einem provisorischen Zertifikat sozusagen. Aber eigentlich seit 2019 sind wir hier selber kurz zertifiziert, genau. Und bevorzugen auch die Hersteller, gerade jetzt in der textilen Bekleidungsbereich, dass die GOTS zertifiziert sind.
Okay. Genau, vielleicht eine Schwierigkeit, da war auch das Thema Rückverfolgbarkeit. Das war vorher kein Problem, bis wir unser ERP-System eingeführt haben, wo das dann plötzlich dann alles anders umgestellt worden ist. Und das ist auch nicht ganz so einfach, wenn man wächst und irgendwie die Prozesse irgendwie standardisierter werden müssen, wird man weniger flexibel. Und das vermissen wir teilweise zu Beginn. Wir haben einfach alles in alle Richtungen irgendwie umgesetzt. Jetzt merken wir schon mit unseren 50 Leuten, dass es ein bisschen länger geht, bis man das irgendwo umsetzt. Und das ist da also gar nicht so einfach. Mhm. Und was eben bei ERP-Einführung nicht unbedingt.
Glaube ich. Ja, man hört, also Richtung GOTS-Zertifizierung jetzt nochmal, ist es ja auch oft so, dass viele Lieferanten den Standard zwar erfüllen würden, aber aus finanziellen Gründen sich das gar nicht leisten können, weil so eine Zertifizierung ja leider immer sehr, sehr teuer ist irgendwie.
Und sehr viel Aufwand auch.
Auf jeden Fall, genau. Ja. Aber würdet ihr da auch dann mal schauen, dass ihr sagt, okay, dieser Lieferant entspricht komplett unseren Anforderungen, wir können das alles nachprüfen, okay, er hat zwar keine Zertifizierung, aber wir produzieren trotzdem mit ihm. Habt ihr da für euch auch spezielle, sag ich mal, Anforderungen, soziale, ökologische Anforderungen, wo ihr sagt, okay, wenn die erfüllt sind, aber keine Zertifizierung vorliegt, würden wir trotzdem mit dem Lieferanten zusammenarbeiten?
Genau so ist es bei uns. Wir setzen eigentlich eine gute Partnerschaft vor die Zertifikate. Uns ist eine nahe und intensive Partnerschaft auf nicht nur ich bin Kunde, du bist Hersteller, sondern es ist eine Geschäftspartnerschaft, wo es für beide passen muss. Also da haben wir schon ein paar Mal jetzt profitiert von guten Partnerschaften. Sie haben uns in schwierigen Situationen geholfen. Wir helfen Ihnen in schwierigen Situationen. Und es ist genauso, dass wir oft oder viele Hersteller haben, die eher klein sind, kleine Familienunternehmen, Vater, Mutter, alle Söhne und Töchter da arbeiten und die haben, wie gesagt, die Kapazitäten nicht für solche Zertifikate, obwohl sie wahrscheinlich vieles besser machen als die mit einem Zertifikat. Und das ist auch ein bisschen die Problematik und deshalb haben wir auch im letzten Jahr haben wir in einem großen Projekt versucht mal niederzuschreiben, was sind unsere Hauptkriterien, wenn wir mit Lieferanten zusammenarbeiten. Es war zwar in all unseren Köpfen verankert, aber es war nirgendwo niedergeschrieben. Da haben wir mit einem externen Partner, ECOS, eine Nachhaltigkeitsberateragentur, haben wir dieses Projekt gemacht und unsere Werte und Ziele da auch verfasst. Und anhand von diesen Werten haben wir dann Kriterien erstellt, was muss ein guter Hersteller für uns alles erfüllen. Und genau auch mit dem Ansatz, nicht jeder Hersteller, der gut ist, muss ein Zertifikat haben, sondern kann auch ohne Zertifikat all die Sachen erfüllen. Und so haben wir eine Befragung entwickelt, wie wir unsere Hersteller noch stärker durchleuchten können, wie wir sie befragen und jetzt nicht über ein Zertifikat, sondern über Ehrlichkeit, über enge Beziehungen an diese Informationen gelangen können und dann abschätzen können, wollen wir langfristig mit diesem Partner arbeiten oder nicht. Und da gibt es auch kein Durchfallen oder Nicht-Durchfallen. Es gibt klar, es gibt No-Gos, wo wir strikt sagen, das geht gar nicht, wollen wir nicht. Aber dann gibt es viele Sachen, wo der Hersteller vielleicht gar noch nicht daran gedacht hat oder die Kapazitäten nicht hat. Und da wollen wir zusammen mit den Herstellern zusammenarbeiten und sie in diesen Bereichen auch verbessern und unterstützen, wo es geht. Genau. Aber so prüfen wir, dass die Hersteller zu uns passen und ja, wie auch schon erwähnt, gehen wir sie besuchen vor Ort, machen uns ein Bild, wie es da zu und her geht und das sieht man sehr viel und kann sich ein gutes Gefühl entwickeln.
Das denke ich auch, wenn der persönliche Kontakt halt einfach aufgebaut ist und besteht, dass man da viel, viel mehr Informationen rausbekommt als bei einer Zertifizierung oder einem Zertifikat, was einem dann nur vorliegt. Ne?
Genau.
Ja, denke ich auch. Habt ihr das auch in die andere Richtung, also zum Kunden hin? Gibt es auch irgendwelche Anforderungen, Kriterien, die ihr an eure Kunden stellt, wo ihr dann gegebenenfalls auch sagen würdet, also mit dem und dem Kunden können wir nicht zusammenarbeiten, weil er nicht unsere Werte vertritt?
Also was wir nicht wollen, sind Kunden, die sich ein T-Shirt in 5 Farben und 7 Größen bestellen, indem sie schon wissen, dass sie es sowieso zurückschicken. Also wir möchten keine Kunden, die, ich will es nicht so negativ sagen, aber im Zalando-Stil einkaufen und dann jeden Monat irgendwie wieder was Neues hat, sie zurückschicken möchte etc. Deswegen haben wir auch wenn es nicht alle Kunden schätzen, die keine gratis Retouren, auch wenn es teilweise gefordert wird. Damit haben die Retourenquote tief. Und die Leute machen sich auch mehr Gedanken, ob sie wirklich etwas brauchen. Und auch wenn wir eine gute Mischung zwischen auch Preis und Ökologie, Sozial und alles und so weiter hinbekommen wollen, möchten wir trotzdem nicht Leute haben, die primär auf Basis des Preises einkaufen. Also wir möchten auch, dass wir Kunden haben, die, auch wenn wir finden, wir super faire Preise haben, dem Produkt auch einen Wert geben. Und es hat es nicht viel gegeben, aber wir haben auch schon dann mal gesagt, du, dann passt du halt als Kunde leider nicht so gut zu uns. Aber es war echt selten, also ehrlich gesagt. Ja.
Ich glaube, vor allem auch im B2B-Bereich, da sind wir auch ein bisschen wählerisch. Wir möchten nicht, dass sich B2B-Firmen durch unsere Produkte sich quasi greenwaschen. Natürlich, jede Firma, die bei uns einkauft, die pflanzt, die hilft, noch viele weitere Bäume zu pflanzen. Aber das ist auch immer eine Gratwanderung. Wo ist die Grenze dann? Wen wollen wir dabei unterstützen, wen nicht? Und haben da sicher auch schon einige Anfragen dann nicht angenommen, weil wir nicht mit der Firmenphilosophie übereinstimmen und nicht dieselben Werte vertreten.
Ja, das stimmt. Wir hatten auch Aufträge, die werden irgendwie gerade 20% vom Jahresumsatz ausgemacht, aber haben es dann eigentlich aus verschiedenen Gründen dann abgesagt, weil es einfach nicht gepasst hat und wir es nicht wollten. Und glaube auch, und das war auch richtig und wichtig.
Ich denke auch, man muss sich ja auch irgendwie so ein bisschen treu bleiben, ne? Wenn man das halt irgendwie so auf- und durchziehen möchte, dann muss man, glaube ich, am Anfang vielleicht noch Abstriche machen. Es klingt vielleicht verlockend, aber ich glaube, nachhaltig und langfristig ist es dann besser, wenn man da wirklich konsequent dann einfach auch bleibt. Genau. Denke ich auch. Wie würdet ihr denn eure Zielgruppe im Großen und Ganzen so beschreiben, die bei euch so einkauft?
Ich glaube allgemein, oder nicht, was du, Robin?
Ja, vielleicht so, der Mindset muss sicher auf eine Art und Weise nachhaltig sein. Man muss ein gewisses Interesse haben, sonst hätte man uns wahrscheinlich gar nie gesehen auf Social Media, weil das natürlich auch Kriterien sind im Marketing, dass wir Leute an Leute zielen, die schon diese Grundinteressen haben, wo das stimmt. Und ja, ich glaube, unser Hauptkunde ist eher, versucht schon das Beste im Alltag zu machen, um nachhaltig unterwegs zu sein. Wahrscheinlich kauft eher mal etwas für einen bisschen besseren Preis oder höheren Preis, aber dafür ist es langlebiger und aus guten Materialien. Ich glaube, es sind nicht die typischen Fast-Fashion-Käufer, die bei uns einkaufen. Vielleicht weißt du, Niklas, da noch mehr.
Nee, ich glaube, du hast schon recht, weil ich meine, für die typischen Fast-Fashion-Einkäufer sind die wahrscheinlich zu wenig stylisch, weil wir nicht 7000 verschiedene Designs jeden Monat rausbringen. Aber ja, schlussendlich ist noch spannend, wenn wir in der Schweiz anschauen, wo wir am stärksten sind, haben eigentlich von jung bis alt irgendwie Kunden. Also es gibt verschiedene Altersgruppen, die uns oder denen wir gefallen. Und ich glaube, was alle verbindet, ist eben, dass jeder irgendwo durch im Alltag eigentlich das macht, was für ihn oder für sie funktioniert. Und das sind aber dann zur gleichen Zeit auch nicht, sagen wir, solche, die das Maximum überall rausholen wollen. Weil es gibt Brands, wo man, sagen wir, auch Made in Switzerland oder Made in Germany Kleidung kaufen kann, die dann aber auch ein bisschen mehr kostet. Was wir cool finden und gut finden natürlich, aber unsere Kunden sind meistens die denen sagen wir es noch nicht wert ist, was sie es noch nicht leisten können, sagen wir, zwei oder dreimal mehr zu bezahlen, dass es dann zum Beispiel noch lokal ist oder noch aus einem nachhaltigen Material. Und genau für die finden wir gute Kleider gemacht, wo wir echt eine gute Balance gefunden haben.
Ja. Was ich noch spannend finde, ist, wir haben eine sehr breite Zielgruppe. Es ist noch schwierig, da klar zu sagen, dass diese oder diese Person, und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir mit den Bäumen pflanzen einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, weil ich glaube, jede Art von Menschen findet es cool, Bäume zu pflanzen, findet es eine gute Sache. Und so können wir wirklich Personen in ganz verschiedene Richtungen auch ansprechen. Und dadurch, dass unsere Designs eher zurückhaltend und eher so basic sind, steht auch jedem. Man kann es zu jedem Anlass auch tragen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, eure Kollektion ist ja jetzt nicht, sag ich mal, von irgendwelchen bestimmten Trendfarben oder Trendelementen geprägt. Also die ist ja wirklich durchgehend, also jahresdurchgehend irgendwie aktuell. Und von daher, glaube ich, spricht sie einfach auch viele unterschiedliche Altersgruppen dann auch an. Also genau, in Deutschland seid ihr ja jetzt noch nicht so oft vertreten. Also kurze Werbung, bei uns im Yesango Online-Shop seid ihr natürlich vertreten. Da wollt ihr jetzt aber auch ein bisschen mehr noch den Markt sozusagen angreifen, ne?
Genau, also wir sind in der Schweiz noch stärker als in Deutschland, aber klar, es gibt mehr Leute in Deutschland als in der Schweiz. Deswegen haben wir schon noch einiges vor in Deutschland, aber ja, ist nicht ganz so einfach, als Schweizer Brand nach Deutschland zu gehen, auch wenn wir uns in vielen extrem ähnlich sind. Irgendwo durch sind die Leute in Deutschland doch ein bisschen anders als wir, okay, wenn es um Online-Einkauf geht und gewisse Gewohnheiten. Was noch spannend ist, dass zum Beispiel die Retouren sind höher in Deutschland, weil irgendwie mit dem Thema Widerrufsrecht und diesen Sachen ist man sich irgendwie mehr gewohnt. In der Schweiz gibt es das nicht. Man muss eigentlich Retouren gar nicht unbedingt anbieten. Ja, es gibt auch sonst verschiedene Dinge, aber trotzdem ja, sind hier konstant am Wachsen, aber jetzt nicht irgendwie uns am Ver-X-fachen jedes Jahr, sondern es geht einfach schön gemütlich, aber stetig nach oben, was gut ist.
Wollte ich gerade sagen, ist ja auch ganz gut, nicht, dass ihr euch irgendwie überschlägt und überrennt und dann irgendwie ja, vielleicht auch dann irgendwelche Schritte einleiten müsst oder so, die ihr gar nicht wollt. Das kann ja dann auch
Ja.
vielleicht mal ganz gut sein. Welche Herausforderungen musstet ihr euch denn sonst so mal im Laufe eurer Entwicklung mal stellen? Oder habt ihr immer noch Herausforderungen, denen ihr so tagtäglich oder so begegnet?
Vielleicht ist so allgemeine Herausforderung, die wir haben, weil wir sind ein also selbstfinanziertes Unternehmen, wir haben keine Investoren etc. Nikin gehört uns selber. Und das war aber auch finanziell nicht so einfach. Zum Beispiel, wenn man gute Hersteller findet zu Beginn, dann muss man ziemlich viel abnehmen. Vor allem, wenn man noch nachhaltige Materialien verwenden möchte, dann kostet das mehr. Und es war ziemlich schwierig, das zu finanzieren zu Beginn. Und dabei, das war das Schwierigste, noch, ist noch immer schwierig, weil die Mengen werden immer höher. Es gibt irgendwelche Probleme wie weltweite Lieferkettenprobleme. Und da als selbstfinanzierte Firma irgendwie durchzukommen, ist gar nicht so einfach. Und das finde ich jetzt gerade eine ziemliche Herausforderung noch immer. Weil ja, man muss mehr voreinkaufen, darf aber nicht zu so viel, weil wir werfen nichts fort bei Nikin. Und deswegen, wenn wir da 20% zu viel Lager haben, ist das nicht so optimal. Und das ist nicht so einfach. Ja.
Aber gut, wie gesagt, da ihr ja, finde ich, wirklich nicht so Trendfarben habt wie, ach, was weiß ich, jetzt in irgendwie ein Fliederton oder irgendwie sowas, der jetzt, glaube ich, jetzt kommendes Jahr oder so Trendfarbe ist in die Richtung, habt ihr dann ja auch die Möglichkeiten, eigentlich die Artikel aus dem einen Sommer, vielleicht nächsten Sommer ja durchaus wieder anzubieten. Also nun, dann werdet ihr auch da gar keine Überschussware haben. Das hilft
Ja.
euch ja auch auf jeden Fall.
Ja, also wir gehen schon auch ein bisschen auf Trends ein, aber das sind dann eher die langfristigen Trends, wo man sieht, dass diese Farbe, die ist jetzt nicht nur in dieser Saison mega cool, nächste Saison jetzt nicht mehr getragen, sondern auch diese Fliederfarbe. Ich meine, das wird bei uns sicher auch bei ein oder anderen Produkten so auch angehängt. Aber ich glaube auch, dass diese Farbe nicht in den nächsten 3 Jahren wieder komplett aus dem Trend rausfällt. Und da ist, ja, muss man. Es ist auch immer eine Gratwanderung, was ist ein langfristiger Trend, was weniger lang und wo natürlich klar die kurzfristigen Trends wollen wir nicht machen, weil das echt nicht nachhaltig ist, aber trotzdem so ein bisschen mit der Zeit mitgehen und diese langfristigen Trends erkennen und auch angehen. Ich glaube, das sind auch wieder Herausforderungen, die wir aber auch bewusst eingehen. Ich glaube, eine weitere Herausforderung ist auch oder war vor allem am Anfang in Europa. Die nachhaltige Produktion, es war noch nicht jeder Hersteller hatte da irgendetwas Nachhaltiges im Angebot. Und da haben wir extrem viel selber auch recherchieren müssen und die Hersteller bearbeiten müssen, mit uns diesen Weg zu gehen und zu sagen, hey, wenn ihr jetzt startet damit in 5 Jahren, da seid ihr vorne mit dabei, weil immer mehr Leute wollen nachhaltig produzieren. Und so ist es dann auch genau geworden. Heutzutage, glaube ich, ist es einfacher, nachhaltige Hersteller zu finden als noch vor 5 Jahren. Und das war vor allem früher, war das eine große Challenge für uns.
Ja, ich glaube auch, was schwierig ist, ist ein perfekt nachhaltiges Produkt machen zu wollen, weil das ist wie nicht möglich. Irgendwo durch muss man für sich selber definieren, was nachhaltige Mode bedeutet, was einem am wichtigsten ist. Und dieses Problem hatten wir zum Beispiel lange zum Beispiel mit Wintermützen, wo wir einerseits eine synthetische Faser hatten, aber auch irgend zum Beispiel Baumwolle aus recycelten Jeans und so weiter verwendet haben. Dann, das fand ich eigentlich super, aber die Qualität war schlechter. Es hat schneller verleiert, etc., ging schneller auseinander. Und dann hat es das Ziel auch nicht erreicht. Und teilweise gibt es ja so Produkte, wo es noch nicht die Lösung gibt, die perfekt ist schlussendlich. Und das ist auch eine Challenge, ehrlich gesagt. Ja.
Ja, glaube ich. Und wenn man so Richtung Klimaneutralität guckt, was ja auch irgendwie immer wichtiger wird, kommen da ja auch wieder neue Herausforderungen auf das Unternehmen, auf die Produkte hinzu. Weiß nicht, habt ihr euch damit schon noch weiter beschäftigt? Also neben den Bäume pflanzen, wo sozusagen ja CO2-Ausstoß schon wieder kompensiert wird, habt ihr da schon mal geguckt, was ihr noch machen könntet, um klimaneutral zu werden, also sowohl Unternehmensstandort und auch Produkte?
Also, wir haben in der Vergangenheit ab und zu einfach CO2-Offsetting gemacht, waren aber nicht so die Fans davon, einfach mal alles CO2 zu offsetten, aus verschiedenen Gründen. Was wir aber jetzt noch immer machen, ist, wir verschicken unsere Waren an die Kunden CO2-neutral. Immerhin, das ist ein CO2-Offsetting. Aber wir möchten eigentlich zuerst das Thema Zirkulärwirtschaft tackeln und da einen Step weiterkommen und haben uns im Ziel gesetzt, in diesem Jahr hier eine konkrete Roadmap zu machen, die Chancen zu erkennen, erarbeiten. Aber das Thema CO2-neutral oder Climate Positive oder ja, CO2-positive ist auch ein Thema, aber zuerst kommt eigentlich wirklich das Thema Circularity, weil wir glauben, dass wir hier mit unseren, so wie wir aufgestellt sind, eigentlich den größten Hebel haben. Das geht auch alles in Richtung schlussendlich CO2-Emissionen reduzieren. Deswegen gehen wir das zuerst an und das Thema overall CO2-neutral zu werden, natürlich auch, aber nicht primär.
Wir machen jetzt schon auch viele kleinere Schritte, vielleicht auch eher unbewusst, weil es bei uns in der Identität ein bisschen liegt, überall möglichst auf Ressourcen sparen zu sein, so wie bei der Verpackung schauen wir, dass wir möglichst keine Luft verschicken. Wir haben das Auto hier für die Mitarbeiter, ist ein E-Auto, schauen, dass wir nicht unnötig Strom brauchen etc. Ist noch nicht in ein Ziel verfasst, aber wir bewegen uns jetzt schon eigentlich mit vielen kleinen Schritten darauf zu.
Genau, ich glaube, das ist genau der gleiche Prozess wie im gesamten Nachhaltigkeitsbereich. Ne? Es gibt viele kleine Möglichkeiten, die man total easy schon umsetzen kann, so wie Monitore abends ausschalten oder weniger Papier verwenden, sowas. Ne? Und ich glaube, sowas kann man ganz schnell schon umsetzen, um dann in die richtige Richtung zu kommen. Ja. Ist doch auch schon mal richtig gut. Und habt ihr auch schon mal da überlegt, ich weiß nicht, in Deutschland gibt es auch manchmal so Kooperationen, dass halt Fair Fashion Brands mit großen anderen Kunden oder mit großen anderen Modemarken vielleicht zusammenarbeiten, irgendwelche Kooperationen machen, um halt das Thema Fair Fashion, nachhaltige Mode weiter nach vorne zu bringen. Weißt du, habt ihr solche Möglichkeiten auch schon mal in der Schweiz genutzt oder schon mal darüber nachgedacht?
Vielleicht, Robin, das TechSide-Projekt wäre eigentlich ein gutes Beispiel.
Ja, es ist ein Projekt, wo wir jetzt schon seit 2 Jahren dabei sind mit der Hochschule in Luzern, mit weiteren anderen Partnern wie TechSide, die die Kleider sammeln, diese dann spenden oder recyceln. Und da sind wir in einem Projekt, wo wir versuchen, zusammen einen Garn zu entwickeln. Das ist schon sehr weit, wo dann aus diesem Garn auch ein neues Produkt hergestellt werden kann. Und das ist sicher etwas, wo wir auch so ein bisschen die dazu beitragen, dass das Ganze, wenn es dann Erfolg hat, auch gegen außen gezeigt werden kann. Also wir sind jetzt nicht die technischen Profis, wie dieser Garn hergestellt wird. Da ist auch zum Beispiel ein Rieter dabei, die Spinnmaschinen herstellen in der Schweiz, weltbekannt. Die sind da dabei und wir sind dann für sie wie so auch die Hilfe, wie bringt man dann diese Message gegen außen, wie kann man das den Leuten auch erzählen.
Genau, wir haben auch mal bei ein Projekt gestartet oder mitgestartet, Traceable T-Shirt. Das war auch mit verschiedenen Firmen und da ging es darum, dass man mit einem neu entwickelten organischen Stoff Baumwolle am Ursprungsort markieren kann und dann eigentlich nachverfolgen kann, ob es wirklich die richtige Baumwolle ist oder nicht, weil teilweise gibt es auch das Problem in Indien, dass da gute, schlechte, was auch immer Baumwolle alles auf einen Haufen geworfen wird und dann teilweise die Rückverfolgbarkeit schwierig ist. Also das ist auch ein anderes Beispiel. Und ja, und sonst sind wir wieder in Austausch mit größeren Firmen, aber das wären jetzt 2 konkrete Projekte gewesen, die teils umgesetzt sind.
Ja. Das geht ja auch schon, das Projekt mit TechSide heißen die, also kannte ich jetzt nicht, in Richtung Kreislaufwirtschaft, ne? Also dass ihr was wieder verwendet. Ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Habt ihr auch schon mal an so einen Reparaturservice oder sowas auch gedacht, dass ihr sowas irgendwie anbieten könntet?
Definitiv, also wie Patagonia das zum Beispiel macht, haben wir auch schon daran gedacht. Wir haben auch schon daran gedacht, einen Online-Shop für Secondhand-Kleider zu starten. Da ist einfach genau jetzt das Problem. Wir sind 50 Leute, wir hätten eigentlich 20 Ideen, 20 Dinge, die wir umsetzen möchten. Und wenn Geld und Zeit keine Rolle spielen würden, würden wir es gerne schnippen und das morgen haben, wie
gesagt. Das wäre toll, ja.
Aber sonst haben wir schon erste Schritte gemacht in die Richtung, wie wir hatten Flaschen, die Kratzer hatten, haben die wie abgecycelt zu einer, für mich ist eine Vase, aber eigentlich so ein Stiftpot. Wir haben aus Schnittabfällen Sonnenbrillenhüllen gemacht. Wir hatten ein T-Shirt auch mit Schnittabfällen vom T-Shirt. Wir haben ein Repair-Kit auch herausgebracht, so ein kleines, wo die Leute selber ihre Kleider flicken können. Und haben einige Ideen für Events, was genau auch ums Thema Repair, Reuse, Upcycle etc. geht. Aber ja,
ja.
Es sind sehr viele Dinge auf einmal, und aber werden das Schritt für Schritt weiteres umsetzen.
Naja, die liebe Zeit, ne? Das ist echt immer so das Problem, dass die zu knapp ist. Ich kenne das. Was bedeutet denn so für euch persönlich nachhaltiger Konsum? Habt ihr, also hat sich da viel bei euch auch geändert, seitdem ihr Nikin Gründer seid? Oder habt ihr vorher auch schon immer sehr darauf geachtet, was ihr euch kauft, wo ihr das kauft? Oder das Mindset ändert sich ja dann auch oft, wenn man da so mittendrin steckt.
Ich glaube, definitiv hat sich das bei uns auch verändert. Ich glaube nicht, dass wir, also wir waren schon früher waren wir nicht irgendwie Ressourcenschleuderer oder haben übermäßig konsumiert, sondern einem gesunden Maß, würde ich sagen. Aber im Verlauf mit Nikin, denke ich, hat sich das schon noch verfeinert. Und auch heute weiß ich für mich persönlich, ich achte viel mehr darauf, was ich esse. Ich ernähre mich viel weniger noch von Fleisch als früher. Ich esse noch immer gerne Fleisch, aber wenn, dann schaue ich, dass ein spezieller Anlass ist oder ein wirklich gutes Fleisch, wo ich auch die Herkunft etc. weiß. Man genießt es auch viel mehr. Und ich glaube, nicht nur beim Fleisch, das ist immer so dieser Vergleich halt, aber ich glaube, bei vielen anderen Sachen hinterfrage ich mich immer mehr, brauche ich das wirklich oder nicht? Oder auch seit wir diese Flaschen haben, diese Thermoflaschen, kaufe ich kaum noch irgendwo eine PET-Flasche. Es gibt es zwischendurch, wenn ich einfach mal Lust habe auf irgendein Süßgetränk, kaufe ich mir so eine. Aber ich sage jetzt mal, 95% trinke ich Hahnenwasser. Und das
eigentlich. Also Schweizer Wort Hahnenwasser.
Tapwater. Ja, das Schöne ist, in der Schweiz, überall kann man aus den Hähnen trinken und da füllen wir auch unsere Flaschen.
Ja, vielleicht zu mir, also ich persönlich habe vor 5 Jahren vor allem eigentlich ein Bewusstsein für die Natur gehabt. Ich glaube, da war ich gut und stark unterwegs. Wenn es aber darum ging, wo kommen Dinge her, wenn es um Kleider und Essen etc. geht, muss ich ehrlich sagen, hatte ich keine Ahnung dazumals. Aber wenn diese Zeit mich stark weiterentwickelt, ich bin kein Veganer, aber habe jetzt einen Monat lang mich im Veganary vegan ernährt.
The Veterinary.
Genau. ich wusste zum Beispiel vor 5 Jahren nicht, dass man Plastik recyceln kann und was darauf ankommt beim Plastik recyceln, das mache ich jetzt. Es gibt extrem viele Bereiche, wo wir uns so weiterentwickeln. Kleider kaufe ich mir eigentlich nicht mehr, aber hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir eine kleine Brand haben. Aber auch da sind Shirts bei mir im Kleiderschrank, die 4 Jahre alt sind. Und ich sehe einfach keinen Grund, hier Neues zu nehmen, weil es immer noch tiptop ist.
Jo. Ja, es ist schon ganz spannend, wie man das auch so anpasst. Also auch bei mir tatsächlich so, seitdem ich mich so die letzten 4, 5 Jahre damit beschäftigt habe, hat sich da auch ganz, ganz viel geändert. Also ich bin auch nicht gleich mit nachhaltiger Mode geboren oder mit dem Gedanken. Das hat sich auch alles irgendwie in den letzten Jahren tatsächlich so entwickelt. Ja, ich habe, glaube ich, schon jetzt meine letzte Frage an euch. Das wäre dann jetzt so nochmal, was ihr euch für Nikin wünscht, was für Pläne ihr so habt und was ihr noch so vielleicht auf der Agenda habt oder was ihr sonst noch gerne mitteilen möchtet an die ZuhörerInnen.
Ja, also ich glaube, wir haben verschiedene Pläne, aber wie schon gesagt, eines der ersten wichtigsten Dinge, was aber ein langfristiges Ding ist, das Thema Zirkularwirtschaft, Circularity. Wir glauben daran, möchten da einen Step weiterkommen, werden da jetzt diesen Jahr schon einiges tun und möchten uns da weiterentwickeln. Wir möchten eigentlich auch, wenn es ums Thema Bäume pflanzen, noch mehr educaten, noch mehr sagen wir auf Deutsch,
Leute bilden.
Ja, genau. Ja, genau, lernen, beibringen.
Genau.
Weil auch hier Bäume wichtig sind, aber nur Teil der Lösung ist und nicht alle wissen, wo, wann, welche Bäume wie Sinn machen. Dann möchten wir natürlich noch so viele Bäume pflanzen, wie es geht. Wir möchten vor allem weiter inspirieren zum nachhaltigeren Lebensstil und vor allem eben genau diesen Mindset rüberbringen mit die kleinen Schritte zählen in der Masse. Möchten in Europa noch bekannter werden, dass man uns in Deutschland besser kennt. und eigentlich so weitermachen wie bisher und eigentlich in dem konstanten Nachhaltigkeitsprozess, in dem man ist, einfach sich konstant weiterentwickeln, nie einen Schritt zurück machen, sondern immer 2 Schritte nach vorne. Und wenn wir das machen, glaube ich, werden wir weiterhin glücklich sein.
Ja, super. Ja, mit dem Bekanntheitsgrad kriegen wir das ja schon mal, denke ich, über die Podcast-Folge ein bisschen hin. Hoffe ich doch mal.
Hoffentlich.
Genau, das ist sehr gut. Robin, ja. Hast du auch noch was dazu?
Du, schlussendlich, ja, so viele Bäume pflanzen wie möglich. Diese kleinen Schritte, wie angesprochen, die machen auch bei den Produkten. Da gibt es auch bei uns sicher Luft nach oben und diese Luft noch dünner zu machen, das ist sicher ein Ziel in den nächsten Jahren. Und ja, einen positiven Impact schlussendlich haben.
Genau. Ja, super. Vielleicht auch noch eine Frage an dich, weil das doch schon einige Podcasts aufgenommen, genau zu dem Thema. Was uns Unternehmen würde oder interessieren würde, ist irgendwie, was hat dich so am meisten inspiriert oder irgendwie zum Nachdenken gebracht oder was war für dich am spannendsten?
Oder eine Persönlichkeit, die dich speziell inspiriert hat?
Das sind echt viel, also nicht viele Folgen, aber ich habe ja noch echt schon ein paar Folgen gemacht. Also tatsächlich muss ich sagen, gerade letzte Woche hatte ich ja die Folge von VD online gebracht. Und da muss ich, also ich war vorher schon VD-Fan, ich bin jetzt noch mehr VD-Fan, muss ich echt sagen. Also ich finde es sehr beeindruckend, was VD schon alles geleistet hat. Also schon in der Zeit, da hat man noch gar nicht mal Nachhaltigkeit, glaube ich, nachgedacht. Teilweise, da haben die schon damit angefangen. Das fand ich wirklich super beeindruckend. Mhm. Aber auch... ich fand es auch toll, als ich mit meinen beiden Kollegen aus Bangladesch eine Folge gemacht habe, die schon seit vielen Jahren auch in Deutschland jetzt leben, aber trotzdem einfach deren Eindrücke nochmal dann so ein Verhältnis Deutschland-Bangladesch mitzubekommen, wie die das Ganze so sehen. Das fand ich halt auch ganz spannend, weil es werden ja auch oft, sag ich mal, negative Medien über Bangladesch berichtet und die haben das ganz, ganz anders aufgefasst oder ganz anders empfunden. Und das fand ich auch ganz interessant. Also es bringt so, jede Folge bringt irgendwie was Spannendes mit und fast jeder sagt eigentlich, also von den ganzen Brands, sagt ja auch eigentlich fast jeder so, einfach mal machen. Und das finde ich halt auch so toll, dass man nicht erst großartig überlegt, sondern einfach erstmal nur denkt so, kann das und das nicht draußen auf dem Markt für mich jetzt finden, ich mache das jetzt einfach mal selber. Und das finde ich super. Ja, Mut, also ich weiß gar nicht, ob ich so mutig wäre, um das zu machen, muss ich sagen, aber das wirklich manche, vielleicht auch teilweise sogar, ich hatte auch hier die Corinna von dem Bachelor-Label Kokomalu, die hatte vorher gar keine Ahnung von Textilien und dann hat die gleich halt mit Lingerie angefangen, sich das alles beigebracht und das finde ich schon ganz beeindruckend, wenn wirklich jemand sagt, okay, ich mache das jetzt einfach mal, keine Ahnung, aber irgendwie wird es dann schon gehen und das finde ich schon ganz cool.
Spannend. Ja, bei uns auch. Einfach machen wir ab. Ja, genau. Wir haben jetzt aber nicht darüber geredet, aber so war es auch bei uns.
Also es ist bei allen irgendwie so, ne? Also es sagen ganz viele, einfach mal machen und dann mal gucken, was kommt. Und wenn nicht, dann macht man halt was anderes.
Ja.
Ja, super, Nikolas, Robin. Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Vielen Dank dir.
Genau, dann, ich werde das alles dann in den Shownotes vermerken und dann hoffen wir doch, dass wir von euch noch mehr in Deutschland dann zu sehen bekommen.
Hoffen wir. Danke dir für
deine Arbeit. Alles klar. Okay. Bis dann erstmal. Tschüss, ihr beiden.
Tschüss.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Nikin hat bereits über 1,5 Millionen Bäume gepflanzt und auch du kannst deinen Beitrag dazu leisten. Schau doch einfach mal bei dir in der Region, ob es dort nicht auch Baumpflanzaktionen gibt, an denen du teilnehmen kannst. Nikin-Produkte findest du auch bei uns im Nisango Online-Shop. Und hör dir doch auch mal von meinem Podcast Folge 19 mit Matthias Weser von Kuschel an, die ebenfalls unterschiedliche Baumpflanzaktionen in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie mit eingebunden haben. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.